Herr Jesus, danke, dass wir dich sehen dürfen. Und danke, dass du heute in diesem Gottesdienst dabei bist, mit der Bereitschaft, dir mehr von uns, dir mehr zu zeigen, wer du bist. Uns mehr zu zeigen, Herr, was du für unser Leben ganz konkret bedeutest. Danke, dass du dafür auch jetzt dein Wort gebrauchen willst. Amen. Dankeschön für diese wunderschöne Zeit des Lobpreises. Danke, dass ihr jetzt zuhört. Zu Hause, egal wo ihr jetzt seid, in der Küche, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Wir haben da so Fantasien, mit welcher Körperhaltung ihr euch jetzt gerade vor diesem Gottesdienst befindet. Aber es ist toll, dass ihr alle dabei seid und dass wir jetzt Zeit haben, ein paar Dinge aus dem Wort Gottes miteinander zu hören. Und ich möchte mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Also man geht ja mit Corona ins Bett und steht mit Corona wieder auf. Ja. Das ist ja furchtbar. Die Nachrichten, es gibt überhaupt kein Entrinnen. Vielleicht bist du auch noch beruflich damit befasst. Corona, Corona, Corona. Ich würde euch vorschlagen, wir machen jetzt mal hier Corona-freie Zone. Ist nur eine Dreiviertelstunde jetzt noch, aber wir machen jetzt mal eine Dreiviertelstunde Corona-freie Zone. Hier bei der Aufzeichnung. Und bei euch ist es jetzt so, aus eurem Bildschirm kommt die jetzt raus, diese Zone. Das ist so eine Sphäre, die umgibt euch jetzt Corona-freie Zone und du bist eine Dreiviertelstunde lang von dem Thema komplett befreit. Und wenn du sagst, das funktioniert bei mir nicht, weil ich habe Corona oder ich mache mir Sorgen um jemanden, der gerade krank ist, dann möchte ich dir sagen, wir glauben schon, dass so ein Gottesdienst auch eine echte Segenszone ist. Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich in der Mitte. Und Gemeinschaft kann man auch per Video haben, das erleben wir ja jetzt überall auch in unserem Alltag. Jesus ist in der Mitte mit seinem Segen und egal, was dir im Moment Sorgen macht, Jesus weiß es und wir vertrauen auf seine verwandelnde und verändernde Kraft. In allen Situationen unseres Lebens, in Bezug auf dieses Wort, das wir jetzt nur dreiviertel Stunde lang nicht aussprechen, aber auch in Bezug auf alles andere, was dich vielleicht beschäftigt. Und wir erleben auch Gebetserhörungen. Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass eine junge Frau aus unserer Gemeinde, die noch in Kamerun festsaß mit anderen zusammen, dort nicht bleiben konnte, aber auch nicht wegkam, jetzt in Deutschland gelandet ist, weil sie Teil einer Rückholaktion wurde, auch mit den anderen, mit den meisten jedenfalls, in denen sie doch zusammen war. Und unsere Gedanken und Gebete sind auch bei allen, die noch irgendwo sitzen und vielleicht auch gerne hier wären. Gut, dass wir das alles Gott anbefehlen können und jetzt eintauchen dürfen in diese Corona-freie Zone. Und da habe ich für euch den anderen Gott mitgebracht. In Krisenzeiten den Glauben neu entdecken. Der andere Gott. Ist ja eine spannende Frage, vielleicht auch ein bisschen eine beängstigende Frage. Ist Gott vielleicht ganz anders, als ich ihn mir vorstelle? Ich meine, jeder kennt das ja von Bekanntschaften, so aus dem menschlichen Leben. Man denkt irgendwas über einen Menschen und dann lernt man ihn kennen und stellt fest, der ist ganz anders. Also kann im positiven wie im negativen Sinne sein. Ganz berühmt ja natürlich bei Liebespaaren. Nehmen wir mal Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Die Elizabeth, was hat sie am Anfang schlecht von diesem Darcy gedacht? Was hielt sie ihn für einen arroganten, üblen Menschen? Und später erst nach einem ganz, ganz langen Roman stellt sie fest, hey, der ist ja total nett. Das ist ja genau der Mann, von dem ich schon immer geträumt habe. Und ich denke, jeder kennt sowas aus seinem Leben auch. Also ich jetzt in Bezug auf meine Frau nicht. Die fand ich schon immer toll, die Deborah. Aber ich kenne auch so Leute, mit denen ich heute gut befreundet bin. Und am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das sind komische Typen oder mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Also es ist irgendwie auch eine Chance, darüber nachzudenken, könnte Gott vielleicht ganz anders sein. Vielleicht auch für Leute, die jetzt zuhören, die sagen, mit Religion, mit Glaube, mit Gott kann ich gar nichts anfangen. Das, was mir darüber bisher erzählt worden ist, das spricht mich nicht an oder vielleicht schreckt es dich sogar ab. Vielleicht hast du negative Erfahrungen damit gemacht. Das Bodenpersonal kann ja so furchtbar sein. Vielleicht ist Gott ganz anders. Vielleicht ist Gott ganz, ganz anders. Und ich möchte mir diesen anderen Gott immer wieder zeigen lassen, da, wo mir das gefällt, aber natürlich auch da, wo ich mein Bild von Gott korrigieren muss, obwohl mir das vielleicht nicht so gut gefällt. Das Alte Testament ist da schon ganz, ganz klug und ganz nah bei diesem Gedanken. Und fast jeder Mensch kennt dieses Gebot aus den 10 Geboten, du sollst dir kein Bild machen. Sei vorsichtig mit deinen zu festen Vorstellungen von diesem Gott. Du sollst dir kein Bild machen. Das war dem Volk Israel im Gegensatz zu allen anderen Völkern, die es umgaben, verboten. Ist denen auch schwer gefallen. Manchmal haben sie es ja auch nicht durchgehalten, weil es manchmal so schön ist, was Festes zu haben, was man angucken kann, was man vielleicht sogar auch anfassen kann. Und dieser unsichtbare Gott, bei dem man sich nie so ganz sicher sein kann, ist manchmal auch ein Hauch anstrengend. Aber Gott legt so großen Wert darauf, mach dir kein Bild, denn wenn du es dir selber machst, ist es wahrscheinlich nicht das richtige Bild. Dann kannst du mich dabei verpassen. Und es gibt andere Bibelstellen, die dieses Thema aufgreifen, ganz ernst in Psalm 50, wo Gott zu dem Gottlosen spricht, dem alles vorhält, was er tut, wie schlecht er sich verhält gegenüber anderen Menschen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott und dann nach dieser ganzen Aufzählung sagt er, das hast du alles getan und ich schwieg, du dachtest, ich sei ganz wie du. Wie groß ist dieses Risiko, dass ich meine Gedanken, mich selbst hineinprojiziere in das Bild, das ich mir von diesem Gott mache. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ein Irrtum. Und im Neuen Testament bringt Jesus Christus das in einer Beispielerzählung auch zum Ausdruck, als es um einen Mann geht, der seine Knechte aussendet, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Einer kommt zurück, hat eigentlich gar nichts gemacht und sagt zur Begründung, ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Und das ist natürlich ein Gleichnis, das Jesus erzählt, weil er damit etwas über unser Verhältnis zu Gott aussagen möchte. Ich dachte, dass du ein strenger Mann bist. Was denkst du über Gott? Was denke ich über Gott? Es gibt so viele falsche Gottesbilder. Gott als Polizist, Gott als Opa mit weißem Bart, als Lückenbüßer, als Cola-Automat, was auch immer. Gott möchte uns befreien von den falschen Bildern, die wir über ihn im Kopf haben. Und das Volk Israel im Alten Testament ist mit diesem Gebot, du sollst dir kein Bild machen, so umgegangen, dass man nach und nach entdeckt hat, von diesem Gott können wir uns kein Bild machen, aber das, was er uns gesagt hat, das ist verlässlich. Das, was er uns gesagt hat, das zeigt uns, wie er ist. Und deswegen ist für das Volk Israel und bis heute natürlich für die Juden das Wort, die Tora von ganz, ganz großer Bedeutung. Und das gilt für die Christen natürlich im Grunde ganz genauso. Aber im Neuen Testament tritt trotzdem etwas anderes in den Vordergrund, wenn es um diese Frage geht, wer ist dieser Gott? Dann wird nämlich deutlich, dieser Gott ist ungreifbar, unfassbar. Man kann sich kein Bild von ihm machen, aber er hat sich in Jesus offenbart. In Jesus ist er sichtbar geworden. In Jesus ist er sogar anfassbar geworden. Im 2. Korintherbrief wird das mit diesen etwas poetischen Worten ausgedrückt. Derselbe Gott, der gesagt hat, ne, da ist erstmal das Thema dessen, was Gott sagt, was er im Alten Testament gesagt hat als Schöpfer. Der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wer Gott kennenlernen will, muss auf Jesus schauen. So ist das gemeint, wenn Jesus zu seinen Jüngern an einer Stelle sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist keine Arroganz, kein Alleinvertretungsanspruch, sondern das ist Ausdruck dieser Tatsache. Gott hat sich sichtbar gemacht für uns in seinem Sohn. Und es war ein ganz anderer Gott, der da sichtbar wurde. Ganz anders, als ihn sich so die meisten vorgestellt haben. Und es war eine Riesenchance für viele, die bis dahin gar nichts mit Gott zu tun hatten und plötzlich Jesus zuhörten und feststellten, das, was dieser Mann über Gott nicht nur sagt, sondern was er verkörpert von Gott, das brauche ich, das will ich haben, wenn Jesus von diesem Vater im Himmel spricht. Und es war gleichzeitig eine sehr große Herausforderung für viele Fromme, an der auch manche gescheitert sind, weil das nicht ihr Gottesbild war, nicht die Art, wie sie sich diesen Gott ausgedacht und zurechtgelegt hatten in ihrer Religiosität. Ich glaube, das ist bis heute so. Jesus ist eine Riesenchance und eine Riesenherausforderung. Und deswegen reden wir permanent über Jesus und deswegen versuchen wir, Jesus besser kennenzulernen. Und es gibt diese Chance, ganz besonders in Krisenzeiten. Ich habe euch hier noch einen Vers mitgebracht aus dem Buch Hiob, dem Mann, der die Ultrakrisen durchmachen musste. Er ist ja auch sprichwörtlich Hiob, der Mann, der so viel durchzumachen hatte. Und in dieser ganzen Zeit hat er mit Gott gerungen, geklagt, gefragt, zusammen mit seinen Freunden, die ihm auch nicht weiterhelfen konnten. Und als er die Krise ganz hinter sich hat, da sagt er zu Gott, es war so, ich hatte vorher irgendwie nur, es war nur so vom Hörensagen, nur so aus zweiter, dritter Hand wusste ich was über Gott. Aber jetzt ist es so, als hätte ich dich tatsächlich gesehen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist die Chance natürlich, die auch in jeder Krise liegt, dass wir Gott nochmal ganz neu entdecken. Und das wünsche ich mir auch für mich selbst, in den guten und in den schweren Zeiten meines Lebens. Jetzt habe ich drei Ausdrücke für euch über diesen anderen Gott. Und ich fange mit diesem hier an, der ungerechte Gott. Hört sich nicht so gut an, ne? Hört man auch nicht so oft in der Kirche. Der ungerechte Gott. Deswegen schicke ich jetzt sofort den Disclaimer hinterher, damit ihr nicht denkt, ich sei vom rechten Glauben abgefallen oder damit es nicht demnächst heißt, in der Ekklesia wird verkündigt, Gott ist ungerecht. Nein, Gott ist natürlich nicht ungerecht. Das sagt die Bibel in aller Klarheit. Ich habe euch hier zwei Verse mitgebracht aus dem Alten Testament. Vollkommen und gerecht ist alles, was Gott tut. Und das war 5. Mose 32, das Lied des Mose, wunderbar. Und dann Psalm 145, viel, viel später, der Herr ist gerecht in allem seinem Handeln. Und das Neue Testament sagt das ganz genauso. Zwei ganz wichtige Verse aus Römer 3 und Römer 9. Da wird das mit einer rhetorischen Frage zum Ausdruck gebracht. Paulus fragt, ist Gott etwa ungerecht? Auf keinen Fall. Römer 3 und 6 Kapitel später nochmal, ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Ist ja trotzdem ein interessantes Thema. Und es ist auch interessant, dass die Frage überhaupt gestellt wird. Also wenn schon mal die Frage gestellt wird, heißt das ja, naja, also es hat auch schon mal jemand dran gezweifelt, dass das so sein könnte. Und das ist natürlich auch wahr. Es ist ja so. In der heidnischen Welt, wo es ja viele Götter gab, da hatte man dieses Problem nicht. Diese Götter mussten nicht gerecht sein. Ihr kennt das ja alle. Zeus, was gibt's noch? Neptun, Jupiter und so weiter. Das sind ja keine gerechten Götter. Das sind Götter, die lassen es krachen, die nehmen sich, was sie haben wollen, die führen Kämpfe miteinander aus. Gerecht müssen die nicht sein. Und auch in einer Welt, in der jedes Volk so seinen eigenen Nationalgott, so seinen eigenen Stammesgott hatte, da musste der auch nicht gerecht sein. Das war halt ein Gott, der stand immer auf der Seite dieses Volkes, egal was die machten. Der zog immer mit denen in den Krieg. Und dann hatte man dem vorher 5 Schafe geopfert und dann hatte der ordentlich Feuer zu machen vom Himmel, damit die Feinde platt gemacht wurden. Das ändert sich, wenn man entdeckt, es gibt nur diesen einen Gott. Und das kann man auch im Alten Testament nachvollziehen, wie groß das Staunen darüber war. Wie die Leute erstmal verstehen mussten, nein, das ist nicht nur der Stammesgott von Israel, der jetzt mit denen in den Krieg zieht. Und dann kommt es ja nur noch darauf an, welcher Gott stärker ist. Ne? Ob das der stärkere oder der schwächere Gott ist. Die anderen haben ja auch ihren Gott und der Gott, der stärker ist, dessen Volk gewinnt dann halt. Hat mit Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Ne? Einmal sind sie in den Krieg gezogen gegen ein Volk. Gott hat ihnen geholfen zu gewinnen. Das fand auf der Ebene statt. Nee, in den Bergen. Und dann sagten die anderen, naja, das ist ein Berggott, den die haben. Das nächste Mal kämpfen wir in der Ebene, weil unsere Götter sind Flachlandgötter. Und dann kämpfen sie wieder, aber es funktioniert natürlich nicht. Warum? Weil das eben nicht nur der Stammesgott eines Volkes ist, sondern weil das der Gott der ganzen Welt ist. Aber dann stellen sich natürlich Fragen. Wenn dieser Gott alles ist, dann muss er ja auch gerecht sein. Und wenn dieser Gott gerecht sein muss, dann kann ich ja eigentlich auch als Mensch mir ein Urteil darüber erlauben, ob das jetzt richtig war, was Gott gemacht hat. Dann kann ich auch als Mensch Gott sozusagen auf die Anklagebank setzen, so wie das die Schüler in der Schule ja auch tun mit dem Lehrer, also gedanklich zumindest. Der Lehrer kann sich nicht beliebig verhalten, wenn er total ungerecht ist. Dann gibt es ja noch so ein höheres Prinzip, Gerechtigkeit, und vor dem macht der Lehrer sich dann ja schuldig. Das gilt dann ja auch in gleicher Weise für Gott. Und klar, Gott sitzt in dieser Welt ziemlich oft auf der Anklagebank. Und manchmal ist es vielleicht gut, wenn man jetzt so an dem Punkt ist, sich über die Gerechtigkeit bei Gott Gedanken zu machen, das eigene Gerechtigkeitsempfinden noch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Was bedeutet das eigentlich, Gerechtigkeit? Wir leben ja jetzt im Moment in einer Zeit, mehr will ich jetzt nicht sagen, wo manche von euch viel mehr sich mit den Schulsachen ihrer Kinder beschäftigt haben als vielleicht vor einem Jahr. Was ja erstmal gut ist. Also da kriegt man doch interessantes Wissen auch mit. Ne? Nicht alles hatte man ja so von vornherein drauf. Da liest man nochmal nach. Bei mir ist es nicht so. Meine Tochter ist schon seit einem Jahr aus der Schule raus, aber vor einem Jahr, als sie die Schule abgeschlossen hat, da bin ich auch nochmal so ab und zu in den Genuss gekommen und habe wirklich für mich nochmal ganz neue Welten entdeckt. Ja? Zum Beispiel in Physik, da gab es Sachen, die wusste ich vorher gar nicht. Ja? Ich sage euch nur eine Sache, tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier eine Kugel habe und ich lasse die auf den Boden fallen, dann dauert es ja einen Moment, bis sie auf dem Boden ist. Das geht ziemlich schnell. Wenn ich die Kugel jetzt nehme und ich schieße die einmal quer durch den Raum und die fällt da hinten auf den Boden, weißt du was? Die kommt genau zum gleichen Zeitpunkt auf, wie die Kugel, die ich hier verfallen lassen. Wusste ich nicht. Ja. Kann man aber beweisen, auch ausprobieren natürlich. Ihr könnt es zu Hause mal ausprobieren auch. Ihr seid ja jetzt gerade zu Hause. Probiert es mal mit irgendwelchen Gegenständen aus. Bitte nach der Predigt und nicht in Richtung auf den Bildschirm. Den braucht ihr jetzt noch. Ne? Gut, also das habe ich gelernt. Aber ich habe auch was über Gerechtigkeit gelernt. Dass nämlich sich auch bei Kindern so nach und nach entwickelt. Also so die ganz kleinen Kinder, gut, die können ja in dem Sinne, wie wir, die denken ja noch nicht in dem Sinne, aber die haben natürlich auch irgendwie ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, zum Beispiel am Anfang, kann noch gar nicht unterscheiden zwischen sich selbst und der Umgebung oder zwischen sich selbst und der Mutter. Das kommt dann eben erst später, so nach und nach entwickelt sich das Denken und das Bewusstsein. Dann kommt so die Phase mit dem Märchen, wo alles irgendwie zauberhaft ist. Da spielt auch Logik keine große Rolle. Und wenn die Kinder dann so ins Grundschulalter kommen, dann fängt das so an mit diesem eher logischen und regelbasierten Denken. Dann werden auch die Spiele anders. Dann spielen die Kinder gerne Spiele mit Regeln. Also bei einem kleinen Kind im Vorschulalter kannst du zum Beispiel ein Spiel spielen. Du lässt das Kind jedes Mal gewinnen. Findet das Kind super. Lacht sich kaputt über den dummen Papa, der immer verliert. Dass dabei Regeln außer Kraft gesetzt werden, spielt gar keine Rolle. Das Kind findet das super. Wenn das Kind etwas älter wird, ist es nicht mehr ganz so toll. Da verliert das so ein bisschen seinen Reiz, weil das Kind merkt, da gibt es eigentlich eine Regel und es ist eigentlich nur schön zu gewinnen, wenn man auch im Einklang mit dieser Regel gewinnt. Und dann kommt auch dieses Thema Gerechtigkeit auf, weil es natürlich nicht nur um Spiele geht, sondern auch um das Leben insgesamt. Und dann kommt so die Phase, wo die Kinder sich beklagen manchmal und sagen, das ist aber total ungerecht. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das Problem ist, die Kinder haben dann noch nicht so ein Gefühl dafür, dass es auch mal Ausnahmen geben muss von der Regel. Sie haben jetzt das mit der Gerechtigkeit einmal entdeckt und da kann es auch keine Ausnahmen geben. Und das macht es manchmal auch schwierig. Und wie bei allen Entwicklungsphasen ist es natürlich so, dass ihr jetzt schon längst Leute im Kopf habt, wo ihr wisst, die sind in irgendeiner dieser Entwicklungsphasen scheinbar ihr ganzes Leben stecken geblieben und kommen nie darüber hinweg. Aber im Normalfall ist es halt so, wenn dein Kind vor dir steht im Grundschulalter mit dem Fuß aufstampft und sagt, das ist total ungerecht, die Jenny hat gestern einen Bonbon mehr bekommen, musst du damit pädagogisch umgehen. Aber innerlich kannst du dich freuen, weil du weißt, mein Kind hat einen wichtigen Entwicklungsschritt gemacht. Und das lässt ja hoffen, dass auch der nächste Schritt bei den meisten von uns dann kommen wird. Und die Frage ist, wie weit ist mein persönlicher Reifeprozess da fortgeschritten, zu verstehen, dass das mit der Gerechtigkeit manchmal so eine Sache ist. Und sicher ist uns allen auch schon aufgefallen, wenn in mir so das so hochkocht, das ist ungerecht. Da ziehe ich jetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht für diese 3,50 Mark, die man mir hier abgezogen hat. Meistens steckt da noch was anderes dahinter. Dass Parallelkinder in Afrika verhungern, Flüchtlinge keine Heimat finden. Okay, das lässt mich relativ kalt, aber das ist jetzt ungerecht. Was steckt dahinter? Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, einige von euch bekommen nicht das Gehalt, das sie verdienen. Seid dankbar dafür. Also es ist immer so eine Frage und bevor wir das mit der Gerechtigkeit uns zu einfach machen, sollten wir diese Fragen nicht ganz vergessen. Und was bedeutet es jetzt in der Bibel, wenn gesagt wird, dass Gott gerecht ist? In der Bibel bedeutet Gerechtigkeit vielleicht nicht das, was wir so landläufig darunter verstehen, also irgendwo ein Werk von Regeln, an denen sich dann halt alles zu messen hat. Funktioniert ja auch gar nicht, wenn Gott alles ist und über alles zu bestimmen hat. In der Bibel bedeutet Gerechtigkeit immer etwas, was mit der Beziehung zu tun hat. Mit der Beziehung zum Beispiel zwischen Menschen. Und dann ist es dann gerecht, wenn diese Beziehung jedem von beiden gerecht wird. Wenn das Verhältnis dieser beiden Personen richtig ist. Und Gott hat diese Beziehung zwischen ihm und den Menschen schon ganz früh sehr wichtig genommen. Und da gibt es diesen Begriff des Bundes, den Gott mit Menschen schließt. Und die Gerechtigkeit Gottes ist seine Treue zu diesem Bund. Dass Gott an der Art, wie er das Verhältnis zu uns definiert, festhält. Auch unabhängig davon, wie wir sich verhalten. Gottes Gerechtigkeit ist seine Treue, seine Verlässlichkeit zu dem, was er gesagt hat. Was Gott zusagt, das hält er gewiss, heißt es in Psalm 33. Gottes Gerechtigkeit ist die Einlösung seiner Zusagen, sein rettendes und heilschaffenden Handeln. So ist Gerechtigkeit in der Bibel zu verstehen. Und in diesem Sinne ist Gott vollkommen gerecht. Und wenn Gott in dieser Weise gerecht ist, dass es ihm immer um die Beziehung geht, immer um das Gegenüber, zu dem es eine richtige Beziehung geben muss, dann verstehen wir auch, warum Gott immer auf der Seite der Unterdrückten und der Armen steht. Nicht in erster Linie wegen irgendeines sozialen Regelsystems, weil Gott da oben das perfekte Sozialgesetzbuch 1 bis 20 liegen hat, das ganz genau gerecht regeln würde, was jetzt jedem zusteht, sondern einfach aus dieser Beziehung heraus, die Gott zu Menschen hat. Und deswegen steht Gott mit seiner Gerechtigkeit immer auf der Seite der Armen und der Unterdrückten. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Der Herr, Und das ist jetzt das Neue Testament, Jakobus 5. Da wird zu den Reichen gesagt, Vorsicht, das könnten wir sein. Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um den verdienten Lohn betrogen habt. Deswegen ist es so wichtig für Christen beim Einkaufen, das Christsein nicht vorne am Eingang abzugeben, sondern es mit in den Laden zu nehmen und zu überlegen, was kaufe ich da eigentlich gerade? Habe ich eine Chance zu erkennen, ob da der verdiente Lohn vorenthalten wurde oder ob er gezahlt wurde? Und ich glaube, wir alle wissen, diese Chancen sind besser geworden. Wir haben diese Chance und wir sollten sie nutzen. Das vielleicht so mal zu dem, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet, was sie auch für mein Leben bedeuten könnte. Aber jetzt noch mal zurück zu dieser Frage, ist Ungerechtigkeit bei Gott? Und ich will ganz kurz zwei Punkte nennen, in denen das mit der Gerechtigkeit Gottes besonders in der Diskussion steht und wo es auch in der Bibel besonders diskutiert wird. Und der erste Punkt ist der mit Gottes Erwählung. Gott, dass Gott Menschen erwählt hat. Das fängt im Alten Testament damit an, dass Gott von allen Völkern, die es gibt, dieses eine Volk Israel auserwählt hat. Warum? Ja, es wird auch das Staunen darüber, ist in der Bibel überall zu spüren. Einmal wird dem Volk hier in 5. Mose in Kapitel 7 gesagt, Gott hat euch aus allen Völkern zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Ihr seid ja das Kleinste. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Gut, aus Liebe, das ist schön. Aber ist das auch gerecht? Warum nur dieses eine Volk? Und diese Frage zieht sich durch bis ins Neue Testament. Und hier seht ihr jetzt mal den vollen Text dessen, was ich euch vorhin schon mal vorgelesen habe aus Römer 9. Ist Gott ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Und vielleicht geht es dir schon so, wenn du da zuhörst, denkst du, ist das wirklich gerecht, dass Gott so einfach auswählt, wenn er sich erbarmen will, dann erbarmt er sich halt. Ja, was ist denn, wenn er sich nicht erbarmen will? Wir haben ja gerade eine Predigtreihe hinter uns über dieses Thema Berufung, in der wir über diese Frage auch viel gesprochen haben. Und die biblische Offenbarung macht sie, je mehr sie fortschreitet, deutlich, wenn Gott auswählt, dann wählt er niemals negativ aus. Gott wählt positiv aus. Es stimmt, es ist niemals mein Verdienst, es ist niemals alleine meine Entscheidung, wenn ich zu Gott gehören kann. Es ist immer seine Entscheidung und seine Auswahl. Aber das ist eine Auswahl, die niemanden ausschließt. Und schon ganz am Anfang, bevor dieses Volk Israel überhaupt als sichtbares Volk da war, schon dem allerersten Stammvater Abraham wird gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Was Gott mit dem Volk Israel tut, tut Gott, um dadurch seinen Segen zu allen Menschen zu bringen. Und das ist die besondere Berufung und die besondere Mission dieses Volkes. Und wenn Gott mir zeigt, ja, ich habe dich lieb, ich habe dich schon immer lieb gehabt, schon bevor diese Welt existierte, und du gehörst zu mir, nicht weil du was dafür getan hast, einfach aus Liebe, dann schließt das niemanden aus, sondern dann zeigt Gott mir damit, welchen Weg er damit auch mit den Menschen um mich herum und in meiner Umgebung gehen möchte. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Man kann diese Frage noch ein bisschen weiter stellen, bis zu dem Punkt, wo man sich fragen kann, ist das überhaupt gerecht, dass Gott so gnädig ist? Und Jesus selbst musste auf diese Frage mehrfach antworten. Er hat einmal eine Geschichte erzählt, ein Mann schickt Arbeiter in seinen Weinberg, Die einen fangen um 9 Uhr an, die anderen fangen mittags an, die anderen fangen eine Stunde vorher an. Und als der Zahltag ist, abends, kriegt jeder einen Denar. Und die, die morgens angefangen haben, stehen sofort auf der Matte und sagen, das ist ungerecht. Und dann in dieser Geschichte kommt dieser Satz zu dem Mann, der sich beschwert hat und der das ungerecht fand, nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Das sind zwei Argumente. Das eine ist eins, das in der Tat nochmal darauf verweist, dass das an sich überhaupt nicht ungerecht ist, weil der Mann wirklich mit seinem Geld machen konnte, was er wollte. Und das zweite ist viel wichtiger, ob bist du neidisch, weil ich so gütig bin. Und diesen Gedanken greift Jesus ja auch in dieser vielleicht berühmtesten Geschichte auf, die er jemals erzählt hat, von den beiden verlorenen Söhnen, wo der, der alles verprasst hatte, alles falsch gemacht hatte, liebevoll in die Arme genommen wird, alles zurückbekommt, Riesenparty wird gefeiert. Der andere Sohn, der immer brav war, sagt, das finde ich ungerecht. Und da zeigt uns Jesus diesen liebenden Vater, der sagt, Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ist es gerecht nach unseren Maßstäben? Ich weiß es nicht, aber ich finde es richtig, richtig gut, dass es dieser Gott ist, den Jesus verkündigt hat. Dieser Gott, dessen Liebe zu jedem durchdringt, und ich will mich gerne einlassen auf diese Art von Ungerechtigkeit Gottes und immer mehr lernen, auch in meinem eigenen Leben auf diese Weise ungerecht zu sein, dass ich entdecke, was Gott für mich hat und auch für jeden anderen hat und wie viel Großzügigkeit und wie viel Geschenk darin liegt. Ja, ich habe noch kurz zwei andere Stichworte für euch. Das schließt sich jetzt hier eigentlich an, der vergessliche Gott. Nach dem ungerechten Gott, der ungerechte Gott ist auch irgendwie der vergessliche Gott. Natürlich erstmal sofort wieder der Disclaimer, damit ihr euch keine Sorgen machen müsst. Zion klagt, heißt es im Alten Testament. Zion ist hier ein anderes Wort für das Volk Israel. Der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich längst vergessen. Doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ein wunderbarer Vers, vergiss alles, was ich in dieser Predigt sage, nimm den mit in deine Woche, dann hat sich das schon mal gelohnt, dass du den Rechner angemacht hast. Im Neuen Testament, Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Im Grundsätzlichen und im Konkreten vergisst Gott nichts, was zu unseren Gunsten sprechen könnte. Aber wenn Gott vergesslich ist, ist natürlich was anderes gemeint. Das ist nur Rührungsschnupfen, nur damit ihr euch keine Sorgen macht. Ne? Ich werde ihnen, sagt Gott über sein Volk im Alten Testament, alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Und dieses Wort ist so wichtig, dass es im Neuen Testament in Hebräer 8, Vers 12 nochmal wörtlich wiederholt wird. Und in Micha 7 heißt es, der Herr wird Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Sünden ins tiefste Meer. In diesem Sinne ist Gott vergesslich und vielleicht der Einzige, der wirklich vergessen kann. Gab ja vor einigen Jahren mal so einen schönen Thriller mit, ich glaube, Ryan Gosling, Only God Forgives. Nur Gott kann wirklich vergessen. Was heißt das, wenn Gott vergisst? Heißt es, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann? Das glaube ich nicht. Es würde irgendwie zu Gott nicht passen und es wäre vielleicht auch falsch. Aber es heißt, dass Gott mit so viel Segen und so viel Heilung auf meine Vergangenheit kommen kann, dass da keine negativen Auswirkungen mehr bleiben. Dass man daran denken kann, ohne dass das negative Auswirkungen auf mein Leben haben muss. Und das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Vielleicht drückt sich das am tiefsten aus an einer Stelle, an der Jesus seine Jünger wieder trifft, nachdem er am Kreuz gehangen hat, nachdem er auferstanden ist. Und dann tritt er in ihre Mitte, ganz überraschend, und sagt zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Die Hände waren durchbohrt, die Seite war verletzt. Dieser Mann war auferstanden von den Toten. Warum sind die Hände noch durchbohrt? Warum sieht man die Verletzung an der Seite noch? Es ist so, als wollte Gott hier sagen, es geht nicht darum, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, sondern es geht darum, dass das umgeben ist und durchflutet ist von diesem Frieden. Das wird ja am Anfang gesagt, Friede euch, und am Ende nochmal. Und die Jünger, die das sehen, erschrecken nicht, die Jünger freuen sich. Ein ganz großes Versprechen, weil das ja nicht nur für Jesus gelten soll, sondern weil das auch für mein Leben gelten soll. Und vielleicht sagst du jetzt, naja gut, aber so einfach ist es nun mal nicht. Es gibt Dinge, da komme ich nicht drüber weg. Da kannst du nicht einfach einen frommen Spruch machen. Und das stimmt auch, so einfach ist es auch nicht. Und deswegen war das auch für Jesus, deswegen ist es auch für Gott kein einfaches Thema. Und das bringt mich jetzt zum Schluss mit diesem dritten Ausdruck nach dem ungerechten und dem vergesslichen Gott, der machtlose Gott. Auch Gott kommt da nicht einfach so drüber weg. Auch Jesus kommt da nicht einfach so drüber weg, was alles passiert ist. Und wir haben es ja vorhin gelesen, dass das Geschrei, die Not, das kommt ja bei Gott an. Die Verletzungen, die Wunden, da kann man nicht einfach sagen, ist doch schön, wenn wir uns alle vergeben und jetzt ist optimistisch in die Zukunft blicken. Da wachst du trotzdem noch nachts auf und träumst davon. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, weil das eben keine Sache ist, die einfach so zu beheben ist. Deswegen lernen wir diesen machtlosen Gott kennen. Ich habe natürlich den Disclaimer für euch: Gott ist nicht machtlos, Gott ist allmächtig, keine Sorge. Herr, mein Gott, durch deine starke Hand und deine große Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen, nichts ist dir unmöglich, sagt Jeremia 32, Vers 17. Kannst du auch mitnehmen in die Woche. Und sehr schön auch, Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Er sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Und diese Unmöglichkeit, über die da sprachen, war die Frage: Können sich Menschen verändern? Und die Jünger hatten Zweifel. Und Jesus sagt, eure Zweifel sind berechtigt. Menschlich gesprochen ist das manchmal unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Großartig. Aber war es auch das andere? Dieser Gottessohn, der über diese Welt ging und, wie es an einer Stelle heißt, alle befreite, die vom Teufel gebunden waren, wundertuend und heilend, der hat irgendwann zu seinen Jüngern das hier gesagt. Und das ist übrigens der Wochenspruch dieser Woche. Heute ist ja der Sonntag Judika im Kirchenjahr. Es geht jetzt auf die Passionszeit zu und an das besondere Denken daran, was Jesus am Kreuz getan hat. Und irgendwann war dieser Satz zu sprechen: Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es kam dieser Zeitpunkt, wo sich die zwei Gruppen gegenüberstanden, wo Jesus gefangen genommen werden sollte, wo Petrus das Schwert zieht und auch zuschlägt und Jesus sagt: Tu das Schwert wieder zurück. Es kam dieser Moment, wo 6 Legionen Engel nur auf ein Wort gewartet hätten, um diesem Sohn beizustehen, und diese Engel blieben im Himmel. Es kam der Moment, wo Jesus geschlagen wurde, wo man ihm ins Gesicht gespuckt hat. Es kam der Moment der totalen Machtlosigkeit. Und alles wurde noch viel, viel schlimmer, bis zu dem Punkt, wo Jesus diese Worte ausrufen muss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der machtlose Gott. Und Jesus hat da allen Hass, alle Angst, alle Verzweiflung, alle Schuld durchlitten, auf sich genommen und nur mit Liebe beantwortet. Und darin liegt bis heute der Schlüssel für alle Vergebung und für alle Veränderung, die es in unserem Leben geben kann. Und dafür, darin liegt auch der Schlüssel für das, was nach diesem Leben kommt. Ich habe hier noch einen Vers für euch. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Er, der keine Sünde beging, über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er hat nicht mit Beschimpfungen reagiert, als er beschimpft wurde. Nicht mit Vergeltung gedroht, als er leiden musste. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib am Kreuz getragen hat. Ich hoffe, dass wir schon nächste Woche, wenn wir hier zusammen das Abendmahl feiern und über die Osternzeit hinweg dieses Geheimnis noch viel, viel tiefer verstehen. Und vielleicht ist es wichtig für dich, diesen Schritt zum ersten Mal zu gehen, auf diesen Gott zu, der dann am stärksten gewirkt hat, als er ganz machtlos geworden ist. Es ist ja so, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir sind ja jetzt in dieser freien Zone. Also stellen wir uns mal diesen verrückten Gedanken vor, es käme irgendeine skurrile Seuche über die Welt, die, wie um uns zu verspotten, auch noch den Namen einer Biersorte trägt und das würde dazu führen, dass wir uns alle in unsere Häuser zurückziehen müssen. Können wir uns ja gar nicht vorstellen. Aber nehmen wir mal an, so etwas würde tatsächlich passieren, das wäre nicht nur ein bescheuerter Roman, dann was wäre denn dann das Schlimmste, was dir passieren kann? Wäre das dann das Schlimmste, dass du krank wirst und auch noch zu denen gehörst, die das Pech haben, dass sie schwer krank werden und sterben? Oder wäre nicht das Schlimmste, wenn dir das passiert und du weißt nicht, was danach kommt? Und wenn das manchmal so näher heranrückt, dann ist es ja nur etwas, was immer gilt, zu jeder Zeit. Jeder Mensch kann sterben. Also ich zum Beispiel gehöre ja zu einer, gerade jetzt so einer Generation von Männern, die ganz gerne mal vom einen Tag auf den anderen tot umfallen. Ja? Vielleicht doch mal besser zur Vorsorge gegangen oder was, aber wie auch immer. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Wenn ich nicht weiß, was danach kommt, wenn ich angesichts der totalen Vergänglichkeit dieses Lebens nicht weiß, dass Gott mein Leben auch darüber hinaus in der Hand hält. Mich hat das jetzt sehr berührt, von diesem Mann zu hören, von diesem Priester, der in Italien gesagt hat, also das Gerät, das könnt ihr einem anderen geben. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe vor einigen Jahren mal gehört von einem Mädchen hier aus einer Stadt in der Nähe, ich weiß nicht, 16 oder 17, eine begeisterte Christin, die viele auch so kannten. Und sie ist auch von einem Tag auf den anderen gestorben. Gibt es ja auch bei Jugendlichen. Zack, keiner weiß warum. Und ihre Freunde haben nachher, weil das so viele in der Stadt bewegt hat, das haben ja alle wahrgenommen, das stand in der Zeitung, ihre Freunde haben nachher so kleine Zettel gedruckt und den Leuten gegeben, die danach gefragt haben. Und da stand drauf, sie war bereit, bist du es auch? Und ich glaube, es ist einfach gut, diese Frage zu stellen. Wie bereit bin ich, weiß ich, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch für mich gilt. Und wenn ich jetzt dazu einlade, dann hast du vielleicht, während dieses Lied jetzt noch gespielt wird, die Band kommt schon mal nach vorne, das nochmal so ganz bewusst einlädt zu Jesus, in dem uns dieser Gott klar wird, indem uns dieser Gott begegnet, dann hast du vielleicht die Zeit zu sagen, ich möchte diesen Schritt tun. Vielleicht schreibst du uns eine Nachricht, vielleicht hast du noch Fragen. Und für diejenigen, die sagen, ja, auf diesem Weg bin ich eigentlich unterwegs, ist es vielleicht gut, nochmal nachzudenken, was bedeutet das für mich, wenn ich diesen unbekannten Gott nochmal neu entdecke. Und was bedeutet es für mich jetzt gerade in meiner Situation? Jetzt lässt ja diese Corona-freie Zone schon so ganz langsam wieder nach, weil wir uns zum Ende der Zeit nähern. Warum bin ich in dieser Situation? Was erwartet Gott von mir? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo eine junge Frau auch ganz isoliert ist, Esther, aus anderen Gründen, aber sie ist isoliert. Und ihr Onkel schickt ihr eine Nachricht und sagt, vielleicht bist du gerade für eine Zeit wie diese in diese Situation gekommen. Und ich möchte diese Frage mitnehmen in meine Woche. Was bedeutet das für mich? Und was möchte dieser andere, dieser unbekannte Gott in dieser Woche von mir? Amen.